Deutschlandfunk.
Liebe History-Gemeinde, bevor es losgeht, haben wir eine Einladung von uns an euch. Ihr könnt vorbeikommen in unserem Funkhaus und in unseren Studios hier in Köln, denn wir schmeißen zum allerersten Mal ein Deutschlandfunk-Podcast-Festival ausschließlich mit History-Stuff. 2 Tage lang also Geschichtspodcasts für euch, zum Beispiel Crashkurs, der Rest ist Geschichte, Tatort Kunst und natürlich auch uns, ja, also auch 1 Stunde History beim Deutschlandfunk Podcast Festival in Köln. Achtung, am 16. und 17. Januar. Alle Infos, das ganze Programm und vor allem die kostenfreie Anmeldung kriegt ihr auf deutschlandfunk.de/historytalks. Und jetzt geht's los.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. 1 Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Den eigenen Nachbarn überfallen. Der Starke überfällt den Schwachen und obendrein eben auch noch den eigenen Nachbarn. Das sehen wir in der Geschichte der Menschheit immer wieder. Und wir sehen es auch jetzt gerade hier bei uns in Europa. Und wir sehen, wie ein wirklich großer, großer Player dieser Welt diesen Überfall auf den kleineren, schwächeren Nachbarn, diesen Überfall schon mal übt. Als Trockenübung praktisch schon mal durchspielt. China nämlich hat jetzt Ende Oktober ein Riesenmanöver durchgeführt, das mit ziemlicher Sicherheit so eine Art Simulation des Ernstfalls war. Nämlich eine Simulation für den Fall, dass man Taiwan angreifen würde. Taiwan, ein Staat, eine Insel vor der Küste Chinas, aber eben nicht Teil der Volksrepublik China. Diese Insel, diesen Staat wollen wir uns heute noch mal etwas genauer anschauen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Und da muss man erstmal sagen, Matthias, grüß dich für heute.
Sei gegrüßt.
Schön, dass du da bist, dass Taiwan eine wirklich lange und extrem spannende Geschichte hat. Politisch, kulturell eigentlich Jahrtausende, die wir hier aber nicht komplett aufrollen können. Deshalb fangen wir an, wir wollen uns ja mit dem Verhältnis zu China befassen, fangen wir an in dem Jahr, als Taiwan erstmals chinesisch wurde.
Tja, das war im Jahr 1682, zur Zeit der Manchu-Dynastie. Vorher war Formosa, das heißt die schöne Insel, unter holländischer Kolonialherrschaft. Taiwan wurde 1682 zur Provinz des Kaiserreichs China, fand aber als am Rande gelegene Besitzung nur wenig Beachtung und hatte natürlich auch nur wenig Bedeutung innerhalb dieses riesigen China. Mhm. China begann allerdings sofort mit der kulturellen Durchdringung der Insel. Chinesische Namen, chinesische Kleidung, das wurde alles vor. Und 1886 bekam Taiwan den offiziellen Status einer Provinz Chinas. Aber das dauerte nur 10 Jahre. Dann nämlich geriet die chinesische Vorherrschaft durch japanische Expansionsgelüste im Pazifik in Bedrängnis.
Okay, also vom 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war Taiwan also chinesisch. Was dann?
Ja, dann geriet es in die hegemonialen Auseinandersetzungen in dieser Region der Welt. Das Kaiserreich Japan wurde damals zu einer Hegemonialmacht. Und nach dem japanisch-chinesischen Krieg von 1895 wurde die Insel Taiwan an Japan abgetreten. Mhm. Die japanische Armee ging dann auf die Insel, schlug schnell jeden Widerstand nieder und errichtete eine Kolonialherrschaft bis 1945. Das Hauptziel der Japaner war der wirtschaftliche Aufbau Taiwans und die Durchsetzung natürlich der japanischen Kultur. Aber das kann man sich auch gut vorstellen, blieb nicht ohne Gegenwehr. 1930 beispielsweise kam es zu einem Aufstand der indigenen Bevölkerung auf Taiwan gegen die japanische Herrschaft. Das dauerte 3 Monate und endete mit dem Sieg der Japaner und einer brutalen Strafaktion gegen die Einwohner Taiwans.
Brutale Strafaktion. Taiwan war japanische Kolonie geworden. Aber Matthias, du hast ja gerade schon gesagt, bis 1945, also gar nicht anders als hier in Europa, da fängt der Kolonialismus nach dem Zweiten Weltkrieg langsam an zu bröckeln, findet sein langsames Ende. Und so sollte das ja eigentlich dann mit Taiwan, Japan auch so sein, ne?
Also erstmal blieb die Herrschaft Japans über die Insel bestehen. China war ja seit dem Ende des 19. Jahrhunderts mit der Niederlage im Krieg gegen Japan vertraglich nicht mehr auf Taiwan vertreten. Im chinesischen Bürgerkrieg, der 1949 mit der Gründung der Volksrepublik China durch Mao Zedong geendet war, standen die Truppen der chinesischen Republik, die Kuomintang, gegen die Kommunisten. Die Kuomintang verlor den Bürgerkrieg, konnte aber bei den alliierten Siegern des Zweiten Weltkriegs durchsetzen, dass Taiwan, die Mandschurei und eine Inselgruppe, das ist heute die Straße von Taiwan, an die Republik China zurückgegeben werden müssen. Und damit war die Insel endgültig zum Zankapfel der internationalen Politik geworden.
Okay, gehen wir es nochmal durch. Ja, also nach dem Zweiten Weltkrieg geht Taiwan von Japan wieder an China. Aber du sagtest ja auch gerade, Matthias, in China herrschte Bürgerkrieg. Die erwähnten Kuomintang, sagen wir sowas wie konservative Nationalisten gegen die Rote Armee, die Kommunisten von Mao Zedong. Da stellt sich ja jetzt so ein bisschen die Frage, an welches China ging Taiwan denn eigentlich? Was passierte da nach 45?
Ja, also erstmal müssen wir festhalten, Japan kapitulierte ja nach dem Abwurf der beiden Atombomben über Hiroshima und Nagasaki im August 1945. China aber war noch im Bürgerkrieg. Aber die Regierungstruppen der Kuomintang, die übernahmen sowohl die Verwaltung als auch die Organisation Taiwans von den Japanern. Und damit war Festland China und die Insel Taiwan wieder unter chinesischer Kontrolle und Verwaltung. Aber da war ja noch der Bürgerkrieg in China. Mhm. Und der endete eben mit der Ausrufung der Volksrepublik am 1. Oktober 1949. Und danach wurde Taiwan zum Fluchtort der Anhänger der alten Regierung bzw. der Kuomintang. Und die Symbolfigur auf Taiwan wurde General Chiang Kai-shek. Taiwan wurde nun offiziell die Republik China. Damit kam nicht nur eine Abgrenzung zur Kommunistischen Volksrepublik zum Ausdruck, sondern auch die Fortführung der alten Republik China, die das gesamte Festland und alle Inseln als Staat umfasst hat, bevor Mao Zedongs Truppen im Bürgerkrieg erfolgreich waren.
Also auf Taiwan lebt dieses alte China weiter, wenn ihr so wollt. Die erste chinesische Republik überlebte auf Taiwan, das ja übrigens bis heute auch den Namen Republik China trägt. Besprechen wir alles später noch ausführlich, ne, aber Voraussetzung dafür war ja das, was Matthias eben alles beschrieben hat, nämlich dass Taiwan überhaupt erst wieder chinesisch wurde. Das war 1945 soweit, als Japans Herrschaft über Taiwan endete und was damals auf der Insel so vor sich ging, das erzählt uns jetzt Tobias Sauer.
Und, kannst du die Schiffe schon sehen? Hier, nimm das Fernglas.
Danke. Ich glaube schon. 847 steht an der Bordwand des ersten Schiffes. Ziemlich weit draußen. Wahrscheinlich sind das die amerikanischen Landungsschiffe.
Und an Bord die chinesischen Soldaten. Und da drüben an Land steht in Reih und Glied die letzte Einheit der Japaner in ihren Ausgehuniformen. Nach der Übergabezeremonie gehört Taiwan dann nicht mehr zu Japan, sondern zu China. Was das alles wohl für uns bedeuten wird?
Uns hat ja niemand gefragt. Aber das kennen wir ja schon. So war es ja auch, als der chinesische Kaiser unsere Insel als Preis für Frieden auf dem Festland vor 50 Jahren an Japan abtrat.
Immerhin muss man zugeben, es war auch nicht alles schlecht. Meine Oma erinnert sich noch an Ausbrüche von Krankheiten wie Malaria und Cholera. Die sind mittlerweile ausgerottet.
Ja, aber Rücksicht genommen auf das, was wir eigentlich wollen, haben die Japaner nie. Sie wollten uns zu Japanern machen. Erinnerst du dich an die Fahnenappelle in der Schule? Und immerzu sollten wir nur Japanisch sprechen. Im Krieg haben sie dann viele als Soldaten eingezogen. Auch meinen Bruder.
Ich habe das Gefühl, die meisten finden es ganz gut, wenn wir jetzt bald wieder zu China gehören. Aber mein Onkel sagt, wir könnten uns ja auch einfach mal selbst regieren.
Langsam nähert sich das Schiff mit der Nummer 847 der Küste. Unter den chinesischen Soldaten an Bord macht sich Aufregung breit.
Da vorne ist die taiwanische Küste. Endlich geht dieser verdammte Krieg zu Ende. Ich kann es nicht erwarten. Die meisten unserer Freunde und Kameraden sind gefallen. Und ich habe Hunger. Ich habe schon so lange nichts Vernünftiges mehr gegessen.
So viele Verletzte, so viele Tote. Wo wir überall gekämpft haben. In Shanghai, in Wuhan, in Nanshan. Du warst ja selbst verwundet. Und kaum hat man dich zusammengeflickt, wurdest du wieder in den Kampf geschickt. Gegen die verdammten Japaner.
Ja. Und da stehen sie auch schon am Ufer, siehst du? In ihren schicken Uniformchen. Während ich nicht einmal mehr Schuhe an den Füßen trage. Wie ich sie hasse.
Ja, aber schau mal dort, die lange Tafel am Ufer, bei diesem Empfangskomitee, was sie da alles aufgetischt haben. Oh. Nudeln und Fleisch, Früchte, Reisbällchen und Tee in großen Kannen. Oh. Lass uns schnell ans Ufer springen und endlich mal wieder richtig zulangen.
Oh ja.
Das Landungsschiff erreicht die Kaimauern.
Gleich legt das Schiff an. Die Arbeiter schieben schon eine Gangway heran. Und da kommen die ersten Soldaten die Stufen herunter. Es ist wirklich Ein besonderer Moment. Wie ausgemergelt die Soldaten aussehen und wie heruntergekommen. Guck mal, der da vorne trägt nur Strohsandalen. Dort hinten balanciert einer an langen Bambusstäben sein Kochgeschirr auf den Schultern. Das sieht doch aus wie vor 100 Jahren. Und manche Soldaten wirken so zügellos. Diese da stürzen geradezu die Treppe hinunter. Was für ein Unterschied zur japanischen Armee dort drüben. Weißt du was?
Was?
Irgendwie habe ich mir das hier alles ganz anders vorgestellt. Würdevoller, irgendwie feierlicher. Die Soldaten auf den Schiffen sehen gar nicht aus wie strahlende Sieger. Eher wie die letzten Überlebenden des Krieges.
Erwartung und Realität. Auch bei den chinesischen Soldaten passt beides nicht zusammen.
Also, irgendwie hatte ich ein ganz anderes Bild von Taiwan. Ich dachte, alles wäre irgendwie chinesischer. Aber das ganze Ufer sieht aus, als wären wir in Japan angekommen. An den Häusern dort japanische Schriftzeichen. Und all die Leute in ihren hübschen fremden Kleidern. Jetzt jubeln sie uns zu. Aber wie viele von ihnen haben gerade noch gegen uns gekämpft?
Ja, viele Taiwaner waren Teil der japanischen Armee. Sollen sie jetzt bloß nicht glauben, das wäre vergessen. Nur weil ihre Frauen und Kinder hier jetzt ein paar chinesische Fähnchen schwenken.
Meinst du, die Festländer und wir werden zusammenfinden, trotz aller Unterschiede, die sich in den letzten 50 Jahren entwickelt haben? Immerhin hat uns die chinesische Regierung jetzt endlich Mitsprache versprochen.
Hoffen wir's. Mehr können wir nicht tun.
Ausgemergelte Soldaten und ein Taiwan, das mehr an Japan als an China erinnert. Tobias Sauer war das in einer Stunde History im Jahr 1945. In diesem Jahr, als Taiwan eben wieder China wurde. Und wir haben es ja vorhin schon gehört, Taiwan wurde nicht nur wieder Teil Chinas, sondern auch die Republik China. Das ist, wie erwähnt, alles nicht ganz unkompliziert, weshalb wir das nochmal in Ruhe durchgehen wollen. Mit einem echten Kenner des Landes und der Insel auch, nämlich mit Thomas Weihrauch, den ihr hier bei uns zur chinesischen Geschichte schon öfter gehört habt. Hallo, Herr Weihrauch.
Guten Tag.
Schauen wir uns auch zu Beginn, Herr Weihrauch, nochmal einen recht kurzen Zeitraum an, nämlich diese Jahre 1945 bis 1949. Also der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Japan gibt Taiwan wieder an China ab. Aber in China selbst entflammt wieder dieser Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten unter Mao Zedong und den Nationalisten unter Chiang Kai-shek. Also wie gesagt, alles relativ kompliziert. Aber in diesen vier Jahren des chinesischen Bürgerkriegs, 1945 bis 1949, hat sich da eigentlich irgendjemand für Taiwan interessiert oder schwamm die Insel wirklich so im wahrsten Sinne in der Peripherie irgendwie im Wasser herum?
Also eine Insel ist immer im Wasser.
Da haben Sie recht, ja.
Es ist ein bisschen kompliziert. Der Bürgerkrieg begann 1946 zwischen den Kommunisten und der nationalen Regierung. Der
Republik Aber 1945 gibt es doch schon wieder erste Kämpfe auch schon zwischen den beiden Parteien.
Das war noch relativ schwach. Die Kommunisten bekamen im Jahr 1945 sämtliche japanische Waffen, die die Sowjetunion von Japan erbeutet hatte. Und konnten damit ihren Bürgerkrieg beginnen. Der startete aber so richtig ab 1946.
In Ordnung.
1945 hat sich das vollstrecken lassen, was bereits im Zweiten Weltkrieg 1943 zwischen den alliierten Mächten China, Großbritannien und den USA beschlossen wurde, dass nämlich die Insel Taiwan unter anderem an die Republik China zurückgegeben werden müsse. Das Ganze hat Japan anerkannt durch seinen Kapitulationsvertrag. Später kam noch ein weiterer sino-japanischer Vertrag 1952 hinzu, der also Taiwan der Republik China zuschlägt. Die offizielle Rückgabe Taiwans war nach der Kapitulation Japans im Oktober 1945. In dieser Zeit konnten also die Schäden größtenteils erstmal in Angriff genommen werden. Es konnte eine Verwaltung installiert werden. Leider war es eine Militärverwaltung. Und damit begann eigentlich schon ein weiteres Übel. Ein relativ knallharter, chinesisch orientierter Gouverneur, der zudem auch noch ziemlich korrupt war, wollte mit Gewalt eben das inzwischen in 50 Jahren japanisch kulturell geprägte Land, man durfte ja öffentlich gar kein Chinesisch sprechen, umgestalten in eine Superprovinz der Republik China. Das musste scheitern. Es musste scheitern, denn die Bevölkerung war eigentlich begeistert von einer Wiedervereinigung mit China. Und man hat die Republik China begrüßt, die also immer irgendwie ein leuchtendes Vorbild war, zumal man auch in der Bevölkerung Taiwans sich dagegen sträubte, dass die jungen Männer für das japanische Militär eingesetzt wurden, um gegen eigene Landsleute zu kämpfen. Man war immer Bürger zweiter Klasse in dieser Zeit und das sollte geändert werden. Aber mit diesem Gouverneur ging es nun wahrlich nicht.
Weil er autokratisch, militaristisch das versucht hat durchzusetzen?
Absolut, absolut. Und er hat dann einen Aufstand 1947 gegen ihn brutal niederschlagen lassen. Jetzt muss man dazu sagen, dieser Aufstand war natürlich mitgetragen von der Kommunistischen Partei Taiwans, die mit der Kommunistischen Partei Chinas verbunden war.
Also da hat der Festlandkonflikt auch auf der Insel stattgefunden.
Genau, also das heißt, der Bürgerkrieg war auf die Insel ausgedehnt. In allen Provinzen Chinas gab es den Bürgerkrieg inzwischen.
Das sehen wir dann ja spätestens 1949, als dann eben die Volksrepublik China ausgerufen wird. Die Kommunisten gewinnen diesen Bürgerkrieg. Wie müssen wir uns das dann vorstellen, als die Kuomintang und eben auch die Republik China, ja, wie sollen wir das sagen, diesen großen Exodus nach Taiwan begehen? Ist das eine panische Flucht? Ist das ein geordneter Rückzug? Wie lief dieser Gang nach Taiwan ab?
Also ein geordneter Rückzug war es auf keinen Fall. Die Republik China hatte ja bereits Taiwan als Provinz. Es war also jetzt kein Ausland, aber diese Festländer waren schon Fremdlinge für die Leute in Taiwan. Und wir hatten ähnliche Verhältnisse ja auch in Deutschland durch die Fluchtbewegungen aus dem Osten, dass eben diese Leute nicht besonders gelitten waren, egal ob sie etwas getan hatten oder nicht. Es war kein geordneter Rückzug, sondern es war schon eine Fluchtbewegung, aber mit dem großen Unterschied, dass die gesamte Großverwaltung, das heißt die Verfassungsorgane der Republik China, und die Verfassung bestand seit 1946 als demokratische Verfassung, dass diese Organe dann verlegt wurden nach Taiwan. Man hatte aber in der Folge des Bürgerkriegs als Antwort auf die Schreckensherrschaft Mao Zedongs mit sehr vielen Millionen Toten im Laufe der Zeit keine Alternative als eine autoritäre Regierung konstitutionell zu erschaffen. Das heißt, die Nationalversammlung ermächtigte die Exekutive, hier für eine Weile autoritär zu herrschen. Nicht nur in Taiwan, sondern in ganz China damals, als dann das nach Taiwan alles verlegt wurde, war natürlich Taiwan auch ein Teil dieser autoritären Herrschaft geworden und behielt diese autoritäre Herrschaft, sage und schreibe, 38 Jahre lang.
Man sattelte, Sie haben das ja eigentlich gerade schon angedeutet, Herr Weihrauch, aber dann auch auf diesen Gouverneur auf, der Taiwan vorher auch schon so autokratisch reagiert hatte.
Na, den hatte man im Laufe der Zeit, also das heißt relativ schnell sogar, entmachtet und sogar wegen seiner Untaten hingerichtet.
Oh, okay.
Ja, ja gut.
Chiang Kai-shek war nun der starke Mann.
Der war die ganze Zeit eigentlich der starke Mann, obwohl er gar kein Präsident sein wollte und gerne einen ziemlich liberalen Präsidenten Hu Shi gesehen hätte, der das aber abgelehnt hatte, weil er eben nicht in der Lage war, Politiker zu sein.
Meine ganz stumpfe Frage, Herr Weihrauch, warum hat sich dann die junge Volksrepublik China das alles angeschaut? Also wenn ich das so richtig verstehe, hatte die chinesische Rote Armee, hatten die Kommunisten in China zu dem Zeitpunkt einige Millionen Kämpfer in den eigenen Reihen und waren der Kuomintang haushoch überlegen. Warum ist man nicht einfach rübergefahren nach Taiwan und hat die Insel, um jetzt mal ein Wörtchen von heute in den Raum zu schmeißen, schon damals annektiert?
Man hat das gesamte chinesische Festland annektiert und hat daraus einen neuen Staat gemacht. Das hatte man mit Taiwan genauso vor. Zwischen 1949 und der Mitte der 1970er Jahre gab es ständig Invasionsversuche. Aber auf dem Wasser war die Republik China stark. Also das heißt, die Navy der Republik China beherrschte die Taiwanstraße. Und ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal vor 45 Jahren, also vor langer Zeit schon, über die Taiwanstraße flog, da sah ich eben nur Kriegsschiffe der Republik China. Festland China hatte nicht die Kapazitäten. Das hat sich inzwischen geändert.
Ja, da reden wir vielleicht auch gleich noch drüber. Aber ich wollte mal ganz kurz nochmal den Ausdruck oder den Begriff, die eigentlich ja offizielle Bezeichnung Republik China aufnehmen, Herr Weihrauch. Haben Sie jetzt selber die ganze Zeit auch gesagt. Meistens sprechen wir ja so tagläufig eigentlich von Taiwan in der Zwischenzeit. Aber sie ist ja eben die Fortsetzung dieser ersten chinesischen Republik, die im chinesischen Bürgerkrieg mehr oder weniger untergegangen ist oder verschoben wurde nach Taiwan. Gibt es dieses Verständnis in Taiwan heute noch, das eigentlich wahre China zu sein?
Man redete jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang davon, dass Taiwan das freie China sei. Mhm. Das hat sich durch die politischen Umstände, weil die damalige Opposition auch mehrere Wahlen gewonnen hatte und Regierungen stellte bis heute, sehr stark gewandelt. Die sogenannten Grünen, das heißt diejenigen, die ein unabhängiges Taiwan, unabhängig von ganz China, genauso wie von der Volksrepublik sein wollen, die sagen natürlich, wir brauchen diese chinesischen Traditionen überhaupt nicht. Es ist allerdings ein gefährliches Gedankenspiel, denn wenn man die Republik China abschafft, schafft man einen ganzen Staat ab. Mhm. Nicht nur völkerrechtlich, sondern auch staatsrechtlich. Und wenn irgendjemand stirbt, gibt es Erben. Und der erste Erbe wäre natürlich die Volksrepublik China, die sagen würde, wir haben ein Anrecht darauf, diesen Reststaat der Republik China oder den Nachfolgestaat der Republik China bzw. das Territorium zu besetzen. Das hat man sogar in Gesetze geschrieben und hat gesagt, sobald sich Taiwan unabhängig erklärt, werden wir Taiwan besetzen. Das ist also eine Verpflichtungserklärung per Gesetz an die jeweilige Regierung, wobei man immer sehr vorsichtig sein muss mit der Wahrnehmung von Gesetzen in der Volksrepublik China.
Aber der Wunsch in Peking, in der Volksrepublik, sich Taiwan einzuverleiben, ist groß, oder Herr Weihrauch?
Das ist quasi Staatsräson.
Wäre das alles, was Sie dazu zu sagen haben?
Natürlich ist die Bevölkerung Taiwans davon nicht begeistert. Mhm. Man möchte kein Teil der Volksrepublik China sein, weil man einfach ganz andere Bürgerrechte hat, weil man die Menschenrechte stärker beachtet. Da gibt es natürlich immer starke und schwache Punkte auch in der Betrachtung. Der jetzige Präsident, der bemüht sich nicht sehr um Respekt gegenüber der Opposition und versucht, sie klein zu halten. Aber immer noch ist es ein riesiger Unterschied zu dem, was man auf dem Festland hat. Und das möchten die Bewohner Taiwans auf keinen Fall verlieren.
Thomas Weihrauch war das. Über Taiwan, seine Geschichte, die Republik China hier bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Weihrauch.
Bitteschön, gerne.
Heute haben wir ja praktisch zwei Chinas, ne? Also die große Volksrepublik China, klar, aber eben auch die Republik China auf Taiwan, wenn auch, muss man ganz klar sagen, von wenigen Staaten der Welt überhaupt nur anerkannt, übrigens auch nicht von uns, nicht von Deutschland. Aber Matthias, 1949, da gehen wir jetzt nochmal hin. Wie hat diese Republik China das überhaupt geschafft zu überleben?
Also erstmal muss man sagen, alle Regierungsorgane, alle wichtigen staatlichen Institutionen des alten China wurden auf Taiwan aufrechterhalten. Dabei galt aus der Sicht Chinas ein Alleinvertretungsanspruch für alle Chinesen. Das kennen wir aus unserer Geschichte auch. Mhm. Deshalb vertraten die noch auf dem Festland gewählten Abgeordneten sämtliche Provinzen des inzwischen kommunistisch gewordenen Chinas. Diese Regelung sollte so lange gelten, bis in den Provinzen auf dem Festland freie und geheime Wahlen stattgefunden hätten. Diese Phase wurde das lange Parlament genannt und es existierte bis Anfang der 1990er Jahre. Und jetzt kommt es. 1947 hat es die letzten freien Wahlen in China gegeben. 2700 Abgeordnete wurden damals gewählt und die blieben für immer im Amt, weil es keine freien Neuwahlen gab. Mhm. 1990 waren von den 2700 noch 800 am Leben, mit einem Altersdurchschnitt von weit über 80.
Okay. Das passt ganz gut zum Namen, über den wir noch als nächstes sprechen wollen, Matthias. Nämlich auch einer, der sehr lange am Amt klebte und sehr lange im politischen Würden war. Der Name ist vorhin schon mal gefallen, du hattest ihn schon erwähnt, Matthias. Ein gewisser Chiang Kai-shek.
Ja, sehr umstritten. Er war General und vor allem Gegenspieler von Mao Zedong im Bürgerkrieg. Er war Chef der Kuomintang und er musste nach der Niederlage der Kuomintang 1949 fliehen. Wo ging er hin? Nach Taiwan. Und dort regierte er mit teilweise diktatorischen Mitteln und beanspruchte immer das gesamte China. Er hatte die Unterstützung der USA, zum Beispiel bei der Besetzung Tibets 1950 durch die Volksrepublik. Taiwan blockierte die Straße von Taiwan, diesen wichtigen Seeweg. 1955 musste Taiwan allerdings zwei Inseln an die Volksrepublik abgeben. Die Bewohner wurden mit US-amerikanischer Hilfe übrigens evakuiert.
Ja, und diesen Chiang Kai-shek und das neue alte China, wenn man so möchte, auf Taiwan, das schauen wir uns jetzt alles nochmal etwas genauer an. Das machen wir mit Sinologe Gunther Schubert von der Uni Tübingen, den wir aber gerade seinerzeit recht spät am Abend in Taiwan erreichen. Grüße Sie, Herr Schubert.
Hallo.
Und was machen Sie da eigentlich, Herr Schubert, wenn ich mal so ganz offen fragen darf?
Also ich war jetzt 3 Wochen in China auf Feldforschung, bin jetzt hier noch 2 Wochen, weil hier eine Konferenz stattfindet und ich einfach die Zeit noch nutze, um hier ein paar Gespräche zu führen.
Sie haben vorhin mal kurz zu mir gesagt, wir hatten ein kurzes Vorgespräch, die Teile des Puzzles immer ein bisschen weiter zusammensetzen, ja?
Ja gut, das machen Forscher halt. Ne? Die suchen ihre Wahrheit im Feld und es ist wichtig, dass man oft hier ist und redet und Leute trifft, weil man das aus Deutschland einfach alles nicht so mitkriegt wie vor Ort.
Na klar. Dann fangen wir aber jetzt mit Taiwan nochmal ganz von vorne an, Herr Schubert. Nicht ganz von vorne, aber zumindest 1945 und auch mit Chiang Kai-shek. Wir wissen schon, er war General, er war Anführer der Kuomintang, er war Maos großer Widersacher und Mitgründer dieses neuen Taiwans. Aber was finden Sie an ihm, an dieser historischen Figur vielleicht noch interessant?
Er ist, wie gesagt, eine historische Figur und ich würde ihm auch den Aufstieg Taiwans nach dem Zweiten Weltkrieg nicht alleine zuschreiben wollen. Mhm. Das ist eine sehr komplexe Gemengelage von Faktoren, die dazu geführt hat. Die USA haben hier eine ganz wichtige Rolle gespielt, aber auch die besonders exponierte Position Taiwans gegenüber dem Festland, also der Volksrepublik China. Chiang Kai-shek hat sich der Entwicklung Taiwans eher nicht in den Weg gestellt, als dass er sie besonders befördert hätte. Da sind andere Faktoren ausschlaggebender gewesen. Er ist ein Faktor von vielen.
Um aber vielleicht noch kurz bei ihm zu bleiben. Er sollte ja dann bis 1975, bis zu seinem Tod, im Grunde als so eine Art Diktator mit parlamentarischen Vollmachten das Sagen haben. Dieses eine Teil von vielen, das er war. Wie sah das aus? Sie haben gerade gesagt, er stand vor allem nicht im Weg.
Also war ein Diktator. Er hat nach der Flucht der Nationalisten nach Taiwan 1949 mit harter Hand regiert. Er hat insofern für politische Stabilität in Taiwan gesorgt, wenn man das positiv lesen will, und hat dann seine Wirtschaftsbürokratie in Kooperation mit US-amerikanischen Wirtschafts- und Militärberatern freie Hand gegeben, eine Wirtschaftsentwicklung einzuleiten, die über mehrere Stufen hinweg dann Taiwan zu einer führenden Welthandelsnation gemacht hat.
Ich habe irgendwo den Begriff Entwicklungsdiktatur gelesen. Wie finden Sie den, Herr Schubert?
Also wir reden in der Wissenschaft eher vom Entwicklungsstaat. Klar, es gibt auch Vertreter, die das als Entwicklungsdiktatur bezeichnen, aber das ist wieder zu unpräzise, weil es den gesamten Entwicklungsweg auf eine Person verengt. Mhm. Und ich sage immer wieder, dass das so nicht war in Taiwan. Es war nicht diese eine Person, Chiang Kai-shek. Wie gesagt, aus meiner Sicht hat er sich eher aus historischer und politischer Notwendigkeit dieser Entwicklung nicht in den Weg gestellt. Er war getrieben von dem Gedanken, zurückzukehren auf das Festland. Und das bedingte, dass Taiwan stark werden musste, wirtschaftlich stark werden musste, auch militärisch stark werden musste. Und er selber war kein Wirtschaftspolitiker. Er hat dann darauf vertraut, dass die USA zusammen mit den vom Festland gekommenen Wirtschaftsbürokraten diese wirtschaftliche Entwicklung einleiten würden, die ihn dann auch militärisch stark machen würde, um das Festland zurückzuerobern. Mhm. Ein Gedanken, den er erst Ende der 60er Jahre aufgeben hat müssen.
Ein anderer Begriff, den ich gelesen habe, Herr Schubert, der würde dann jetzt auch wirklich mal ganz wegkommen von Chiang Kai-shek, wäre der des Taiwan-Wunders. Also in Anlehnung auch tatsächlich ans deutsche Wirtschaftswunder. Wie würden Sie den einordnen? Finden Sie den bisschen zutreffender?
Ja, Wunder hat ja immer den Inhalt irgendwie, dass da etwas Unerklärliches sei, was dieses Wunder bewirkt hat. Ja, aber das ist alles natürlich völlig erklärbar. Taiwan ist stark geworden ökonomisch durch eine besondere historische Konstellation, die so auch aus meiner Sicht nicht replizierbar ist. Dieses Wirtschaftswunder ist sozusagen das Kind seiner Zeit und lässt sich auch durch bestimmte politische Maßnahmen, die taiwanische Entwicklungsbürokratie ergriffen hat, ganz, ganz rational erklären.
Versuchen wir das doch nochmal. Also ich habe schon verstanden, diese Wirtschaftsbürokraten, wie Sie sie, glaube ich, genannt haben, die mit aus Festlandchina gekommen waren, spielten eine wichtige Rolle und eben ausländische Investments. Was ist dann so dieser Cocktail, der da in Taiwan in den 40er, 50er, 60er Jahren entsteht, der das Land so wahnsinnig wachsen lässt?
Also ausländische Investments, nein.
Okay.
Die sind nicht entscheidend, sondern entscheidend ist amerikanische Wirtschafts- und Militärhilfe. Mhm. Die Amerikaner stellen quasi ihren Markt Taiwan zur Verfügung, die dann hinter hohen Zollmauern billig produzieren können und das alles in den Vereinigten Staaten verkaufen. Das ist klar eine politische Maßlinie oder eine politische Leitlinie der Vereinigten Staaten, Taiwan eben als Bollwerk vor den Türen des Kommunismus wirtschaftlich stark zu machen. Dafür stellen die USA nicht nur direkt Unterstützung zur Verfügung, sondern eben auch den Zugang zu ihrem Markt zur Verfügung, den Taiwan dann unter extrem günstigen Voraussetzungen beliefern kann. Und das ist diese Importsubstitution, die dann später in eine Exportindustrialisierung verwandelt wird. Mhm. Die Amerikaner spielen hier eine ganz entscheidende Rolle.
Was sind das für Waren, die Taiwan da zuerst im amerikanischen Markt verkauft?
Alles das, was man nach dem Krieg so gebraucht hat, von Plastikwaren, ja, Gummistiefeln, Regenschirmen bis kleine elektronische Apparaturen, Radios, dann auch die Textilindustrie, billige Kleidung. Das hat Taiwan auch nicht nur in die Vereinigten Staaten exportiert, sondern auch nach Europa. Ja, also Made in Taiwan war auch in Deutschland ein Begriff in den 60er Jahren. Mhm. Aber der Großteil ging in die Vereinigten Staaten.
Aber jetzt schmeiße ich mal ein paar Markennamen in den Raum, Herr Schubert, nämlich Acer, Asus, BenQ, HT oder TSMC. Alleine mal die letzten TSMC, die haben bei Halbleitern, also extrem wichtige Schlüsseltechnologie heute, einen Weltmarktanteil von über 50%. Bei ganz modernen Halbleitern sind es sogar noch deutlich höhere Prozentanteile. Wie ist das dann passiert? Also wie konnte sich Taiwan zu dieser Hightech-Nation entwickeln?
Das ist Teil dieser Geschichte des taiwanischen Entwicklungsstaates, vor allen Dingen in den 80er Jahren, als dann Ausgliederungen stattfanden aus der taiwanischen Staatswirtschaft sozusagen. Also TSMC ist eine Ausgliederung eines Industrieentwicklungsinstituts, das staatlich finanziert war, ITRI. Auch Acer ist letztlich aus einem taiwanischen Staatsunternehmen herausgekommen. Das hat der taiwanische Staat explizit so gemacht, um dann allmählich in der Privatwirtschaft, in der globalen Wirtschaft Fuß zu fassen. Hat aber eben diese Unternehmen auch ein ganzes Stück lang protegiert, war Hauptabnehmer der Waren, hat sie damit eben auch stark werden lassen. Und als sie dann schwimmen konnten, hat man sie völlig freischwimmen lassen sozusagen. Und sie haben sich dann im Weltmarkt behauptet.
Dann würde ich noch ein paar Hightech-Namen in den Raum schmeißen, nämlich Apple, Dell und Sony. Da haben wir jetzt natürlich alle verstanden, die kommen nicht aus Taiwan, aber die lassen alle in Taiwan fertigen. Das zeigt doch auch, dass Taiwan nach wie vor ganz extrem an den Westen, eigentlich auch nur an den Westen angebunden ist, oder?
Das ist eine Fehlwahrnehmung. Taiwan ist seit den 90er Jahren auch sehr eng mit dem chinesischen Festland verbunden. Es sind sehr, sehr viele taiwanische Unternehmen auch aus dem Elektronik- und Hightech-Bereich im Laufe der letzten drei Jahrzehnte nach China gegangen und haben dort eben billig produziert für die westlichen Märkte. Das war das Modell. Jetzt inzwischen hat sich das durch den geostrategischen Konflikt zwischen den USA und China verschoben. Aber es ist immer noch so, dass es enge wirtschaftliche Verbindungen zwischen Taiwan und dem Festland gibt. Gleichzeitig aber eben auch die stärksten Kunden im Bereich der Hightech natürlich in den Vereinigten Staaten sitzen.
Aber das zeigt doch eigentlich wunderbar diese Zerrissenheit von Taiwan, oder? Man hat Beziehungen eben auch zu Festlandchina, zur Volksrepublik, wobei es dort eben auch militärische Drohungen untereinander gibt. Man hat Beziehungen zum Westen, sogar ganz wichtige, wobei auch die natürlich auf die Probe gestellt sind durch das, was in den USA passiert. Also wenn Sie einen Versuch wagen müssten, Herr Schubert, wo würden Sie Taiwan geopolitisch heute so einordnen?
Ja, es ist eine Zerreißprobe. Auf der einen Seite ist die taiwanische Regierung ganz klar westorientiert, würden wir in Deutschland sagen, an den USA. Aber die sind natürlich nicht dazu in der Lage, jetzt sozusagen ihre kooperativen Akteure, also die großen Unternehmen, zu steuern. Die machen ihre eigenen Geschäfte, ihre eigenen Strategien. TSMC ist sehr stark auf den amerikanischen Markt ausgerichtet, aber die spüren auch den starken Druck aus Amerika. Das ist ja beinahe schon erpresserischer Druck, der auf der taiwanischen Wirtschaft lastet. Und auch TSMC hat in Nanjing noch einen Fabrikationsstandort für ältere Halbleitertechnologie, aber nichtsdestotrotz wird Geld verdient in Festlandchina. Auch andere taiwanische Unternehmen, wie ich jetzt auch in meiner Forschung sehe, sind dort durchaus noch präsent. Das ist natürlich in Taiwan teilweise umstritten, aber das ist eben das, was ich sagte. Der taiwanische Staat hat nur begrenzt Steuerungskapazität, was seine eigenen Unternehmen anbelangt. Und die müssen sich im Grunde genommen gegen US-amerikanischen Druck wehren. Also das Ganze ist eine sehr komplexe Gemengelage.
Und Taiwan vor der Zerreißprobe, hat uns Sinologe Gunther Schubert eben erklärt. Herr Schubert, noch viel Erfolg in Taiwan und danke fürs Gespräch.
Bitteschön, tschüss.
Also Taiwan ist einen verdammt langen Weg gegangen, das kann man glaube ich sagen, seit 1949. Allerdings, der große Nachbar, ne? Die Volksrepublik China, die ist ja nun auch einen weiten Weg gegangen und probt heute den Angriff in der Straße von Formosa. Wir hatten das Verhältnis der beiden Staaten hier schon einige Male auf dem Tisch, Matthias. Und das sieht ziemlich bedrohlich aus, wenn China da aktuell Krieg simuliert.
Das kannst du wohl laut sagen. Also wir sehen seit spätestens 2015 mehrere Eroberungskriege auf der Welt. Und wir sehen so etwas wie die Rückkehr imperialer Großmachtpolitik wie im 19. Jahrhundert. Gleichzeitig wollen die USA nicht mehr die Rolle als Weltpolizei spielen. Und andere Staaten, die etwa den Angriff Russlands auf die Ukraine stoppen, oder gar zurückschlagen könnten, die sehe ich derzeit jedenfalls nicht. Also könnte das China verleiten, alsbald Taiwan anzugreifen und wieder zu einer Provinz des einen, so heißt ihre Politik, China zu machen.
Aber wir haben es ja auch gerade mit Herrn Schubert besprochen, Matthias. Taiwan ist ein Hightech-Player, kauft auf dem Weltmarkt viele Rüstungsgüter ein, hat gute Beziehungen zum Westen und besonders zu den USA. Wenn China jetzt tatsächlich Taiwan angreifen würde, was würde das für die Welt bedeuten?
Also ich greife mal zurück auf Joe Biden, den vorherigen Präsidenten, der hat 2022 mehrfach gesagt, die USA würden Taiwan im Falle einer Invasion militärisch verteidigen. Wie das der amtierende Präsident Donald Trump sieht, ist unklar oder besser gesagt unsicher. Aber Taiwan ist der Schlüsselpartner im Indo-Pazifik. So heißt er in amerikanischer Sicht. Taiwan importiert Jahr für Jahr Rüstungsgüter aus den USA für viele Milliarden Dollar. Und die USA importieren wiederum Elektronik aus Taiwan. Also da gibt es enge Beziehungen, die den USA sicher etwas wert sind. Ob sie dafür auch einen Militäreinsatz oder eine Konfrontation mit der Atommacht Volksrepublik China wagen würden, das kann man zumindest bezweifeln.
Und währenddessen ist die Straße von Taiwan voll mit chinesischen Kriegsschiffen, wie Thomas Weihrauch uns vorhin ja auch geschildert hat. Also, wie fühlt sich das wohl an für die Menschen in Taiwan? Dieser Frage versuchen wir uns mal zu nähern, und zwar mit Autor Stefan Thome, der schon Romane über Taiwan geschrieben hat, der viele Jahre in Taiwan gelebt hat und jetzt auch dort wieder lebt. Und wenn man das sagen darf, Herr Thome, auch ganz konkret sein Herz an Taiwan verloren hat, denn Ihre Frau kommt aus Taiwan.
Das ist richtig, ja. Hallo, schönen guten Tag.
Und denken Sie, schön, dass Sie da sind, Herr Thome, und Ihre Frau dann manchmal auch, oh Mann, es könnte bald soweit sein, ein Angriff auf Taiwan ist im Bereich des sehr, sehr Möglichen?
Also ganz wegschieben kann man das nicht. Die Frage, wie akut das ist und in welchem Zeitrahmen das tatsächlich konkret droht, das weiß keiner so genau. Mhm. Aber ich habe mich damit in den letzten Jahren intensiv beschäftigt, habe ein Buch darüber geschrieben. Also für mich ist das natürlich ein Szenario, mit dem ich mich intensiv auseinandergesetzt habe.
Bevor wir das vielleicht für Sie auch persönlich nochmal besprechen, gibt es denn für sowas eigentlich Vorbereitungen? Also jetzt auch so auf privater Ebene, auf Ebene der Bürger, sagt der Staat, hey, macht bitte die Speisekammer vor. Voll, habt Wasser parat oder gibt es da irgendwie so Ansagen, dass man sich auf sowas tatsächlich vorbereiten soll?
Naja, es ist nicht so ganz klar, wie man sich letztlich vorbereiten kann. Es wird dann immer vom Ernstfall gesprochen, aber wie genau sieht der aus? Kommt da eine Armee? Gibt es Raketenangriffe? Fallen Strom und Internet aus? Mhm. Auf welchen Fall also soll man sich vorbereiten? Es werden manchmal im Internet so Survival-Kits angeboten, Rucksäcke mit Tabletten zur Wasseraufbereitung, mhm, eine Powerbank zum Betreiben elektronischer Geräte, medizinische Dinge für die Erstversorgung, solche Dinge. Aber ich glaube, die allerwenigsten Menschen in Taiwan haben sowas tatsächlich irgendwo im Kleiderschrank stehen. Ich habe es auch nicht. Denn wie gesagt, man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss sich fragen, was droht uns da und mit welcher Wahrscheinlichkeit. Aber wie man sich konkret darauf vorbereiten kann, das ist doch sehr unklar.
Und ich schätze mal, ohne es mir wirklich vorstellen zu können, hat das Leben ja drumherum trotzdem immer eine gewisse Normalität.
Eine große Normalität. Das finden ausländische Besucherinnen und Besucher, wenn sie nach Taiwan kommen, manchmal erstaunlich, weil sie denken, eigentlich müssten ja alle Leute mit Schutzhelmen in Luftschutzbunkern oder so etwas sitzen. Tatsächlich sind die Cafés voll und die Baseballstadien. Diese Bedrohung schwebt über der Insel seit 70 Jahren und eigentlich ja, noch länger, über 70 Jahren. Und man kann nicht 70 Jahre nur Angst haben und sich verstecken. Ja. Es ist eine aktive Gesellschaft und Leute machen das, was man in Deutschland auch tut. Man geht aus, man besucht Freunde und Verwandte und so weiter. Und man kann nicht 24 Stunden am Tag zu Hause sitzen und Angst haben vor dem, was vielleicht irgendwann in der Zukunft droht.
Und dann ist aber Taiwan ja irgendwie auch ein besonderer Staat. Wir haben das ja vorhin schon gehört, ein Tech-Powerhouse mit vielen weltweiten Marktführern bei Halbleitertechnologie und so, aber eben ja auch durch Rüstungsexporte aus den USA ziemlich gut bewaffnet. Ist Taiwan eigentlich so wehr- und chancenlos, wenn das große China, ich sag mal ganz flapsig, an die Tür klopft?
Das ist eine Frage, über die Militärexpertinnen und Experten durchaus nicht einer Meinung sind. Aha. Darüber wird viel geschrieben und diskutiert. Also, wenn Taiwan auf sich allein gestellt ist, dann kann es wahrscheinlich in einem sich hinziehenden Krieg mit der viel größeren Volksrepublik und dem auch viel größeren Militär dort nicht bestehen. Aber nun ist China ja der Angreifer oder wäre es in einem solchen Szenario, müsste erstmal eigene Truppen über die Taiwanstraße transportieren, wäre in diesem Moment sehr, sehr verwundbar. Die Insel bietet vielfältige Verteidigungsmöglichkeiten. Das Zentralmassiv mit den vielen Gipfeln, sehr wenige Strände, wo eine Invasionsarmee tatsächlich landen könnte. Also wie die Kräfteverhältnisse dann an einem bestimmten Ort sind, wenn es zum Ernstfall käme, das ist weit weniger offensichtlich, als wenn man jetzt nur sozusagen auf die Kräfteverhältnisse im Ganzen guckt. Der unterlegene Teil über Taiwan ist nicht wehrlos.
Sie haben aber Ihre Ausführung gerade begonnen mit, wenn Taiwan alleine wäre. Wie sehen Sie das denn? Also haben Sie das Gefühl, haben vielleicht die Menschen auf Taiwan, die Sie kennen, das Gefühl, ja, alleine zu sein? Oder hat man noch Partner auf der Welt?
Naja, die USA sind traditionell und seit vielen Jahrzehnten so etwas wie die de facto Schutzmacht. Das ist nicht durch Verträge und Abkommen festgelegt, aber es gibt vielfältige Zusammenarbeit auf diesem Gebiet. Das ist gar nicht komplett alles öffentlich bekannt. Bekannt ist, dass die USA der größte Waffenlieferant von Taiwan sind. Das alles hat natürlich unter der Präsidentschaft von Donald Trump ein gewisses Fragezeichen oder eine Unsicherheit bekommen. Der Mann ist unberechenbar, er hat sich noch nicht eindeutig erklärt, was er in der Taiwanstraße vorhat. Er hat seine China-Politik hat eigentlich noch nicht richtig Gestalt angenommen und deshalb ja, ist Taiwan natürlich gespannt. Man sieht, wie Trump sich verhält gegenüber Putin, gegenüber der Ukraine. Das sind erstmal keine besonders mutmachenden Zeichen, aber man hofft eben, dass sich in Washington der lange Zeit unstrittige Konsens durchhält, dass man ein eigenes Interesse hat, Taiwan beizustehen, weil China eben der große geopolitische Rivale im Pazifik ist, an dessen weiterem Erstarken die USA eigentlich kein Interesse haben.
Nun haben Sie es ja eben beschrieben, wie unberechenbar diese USA unter Donald Trump nun mal sind. Sucht Taiwan andere Partner? Und gleichzeitig sage ich dazu, mir würde aber auch ein bisschen die Fantasie fehlen, wer diese anderen Partner sein könnten.
Naja, Japan zum Beispiel und Südkorea. Es ist ja so, dass viele Anrainerstaaten im westlichen Pazifik zwar enge wirtschaftliche Beziehungen zur Volksrepublik China pflegen, aber durchaus auch Angst haben, dass China zu stark und zu dominant wird in der Region. Denken Sie an die Philippinen, an Vietnam, an Indien. Alle diese Staaten haben Territorialstreitigkeiten mit China. Alle diese Staaten hoffen, dass es den USA gelingt, Koalitionen aufzustellen, um China nicht zu stark werden zu lassen. Und das sind sozusagen natürliche Verbündete auch Taiwans. Aufgrund seiner diplomatisch-politischen Isolation ist es halt oft sehr inoffiziell. Taiwan hat mangels diplomatischer Beziehungen oft nicht die Möglichkeiten, diese Kanäle sozusagen voll auszugestalten. Aber unterhalb dieser Schwelle, die Japaner sind da ganz eindeutig. Die haben kein Interesse daran, dass China die Kontrolle über Taiwan gewinnt.
Ich finde, angesichts Ihrer Schilderung muss jetzt aber vielleicht doch noch eine Frage erlaubt sein. Herr Thome, bleiben Sie in Taiwan?
Ja, solange es hier nicht wirklich brennt, bleibe ich auf jeden Fall hier. Meine Frau und ich wohnen hier, wohnen gern hier, leben gern hier. Und ich habe mich vor vielen Jahren zu diesem Schritt entschlossen, bewusst, weil ich das Leben hier mag und mich hier wohlfühle. Aber natürlich ist das alles mit einer gewissen Unsicherheit versehen. Die Möglichkeit, dass ein Krieg irgendwann ausbricht in der Zukunft oder dass es China auf andere Weise gelingt, die Kontrolle über Taiwan zu erlangen, das ist ja nicht nur auf kriegerischem Weg denkbar, dann würde ich mir sehr gut überlegen. Also unter der Herrschaft der Kommunistischen Partei möchte ich eigentlich nicht leben.
Stefan Thome, bei uns in eine Stunde History. Schmales Gewässer, gefährliche Strömung über den Konflikt in der Taiwanstraße heißt zum Beispiel eines der letzten Bücher, die er geschrieben hat. Danke fürs Gespräch, Herr Thome.
Ich bedanke mich.
Taiwan lebt mit ständiger Bedrohung. Aber bisher bleibt es eben auch bei dieser ständigen Bedrohung. Bisher ist der Konflikt nicht in Krieg oder Invasion umgeschlagen. Man muss allerdings, Matthias, realistischerweise sagen, dass das nicht undenkbar ist.
Ja, es könnte denkbar werden, sagen wir es mal so. Und wenn es dazu kommt, dann wäre das ein weiterer Beleg für eine Zeitenwende in die Vergangenheit zurück, in der Grenzverschiebungen und das Recht des Stärkeren galten, wo Lüge und Betrug in der Politik an der Tagesordnung waren und wo Diplomatie eine ziemlich untergeordnete Rolle spielte. Das sehen wir seit Februar 2022 in der Ukraine. Eigentlich schon, ehrlicherweise muss man das wohl sagen, seit den Abkommen von Minsk I und II im Jahr 2014 und 2015. Mhm. Und die europäischen Demokratien, die blicken relativ hilflos auf diesen Konflikt. Sie scheuen sich aus gutem Grund, militärisch zu intervenieren. Sie liefern Waffen und Know-how an die Ukraine und verabschieden Sanktionspakete, die aber offenbar ganz gut zu unterlaufen sind. Die Ukraine, die ist in unmittelbarer Nachbarschaft zu Europa. Taiwan hingegen ist weit weg. Also könnte die europäische Reaktion dort eher überschaubar bleiben.
Ja, so oder so. Wie auch immer es auf Taiwan weitergehen mag, ihr habt heute vielleicht ein bisschen besser verstehen können, warum es überhaupt so brenzlig dort zugeht in der Straße von Formosa zwischen Volksrepublik China und Republik China. Danke fürs Zuhören heute, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Da hört ihr uns dann wieder mit unserer Live-Show aus Lübeck. Zu einem Stück Zeitgeschichte eher. 10 Jahre ist es nämlich erst her, aber trotzdem muss man sagen, schon historisch. Es geht dann um die Anschläge in Paris und den Anschlag aufs Bataclan. Ich bin Markus Dichmann. Matthias, danke dir für heute. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.